Einen gesegneten Sonntag. Wir haben heute ein schönes Thema vor uns aus Johannes Kapitel 3. Es geht dort um die Wiedergeburt im Gespräch von Jesus mit Nikodemus. Wir machen daraus zwei Predigten, also eine heute. Das sind die Verse 1 bis 8 in Kapitel 3 und dann nächsten Sonntag die Verse 9 bis 21. Und heute ist das Thema, ihr müsst von oben geboren werden. Und das nächste Mal, wer Jesus Christus vertraut, wird von oben geboren. Das heißt dort in Johannes 3, da gab es einen Menschen von den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein führender Mann von den Juden. Der kam nachts zu ihm und sagte ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein von Gott gekommener Lehrer bist, weil niemand diese Wunderzeichen tun kann, welche du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm wie folgt, Amen, Amen, ich versichere dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, dann kann er Gottes Reich nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon ein Greis ist? Er kann doch nicht etwa in den Bauch seiner Mutter wiederum eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, dann kann er nicht hineinkommen in Gottes Reich. Das vom Fleisch Geborene ist Fleisch, und das vom Geist Geborene ist Geist. Du musst dich darüber nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, es ist notwendig, dass ihr von oben geboren werdet. Der Wind weht, wo er will, und du kannst sein Sausen hören, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder aus dem Geist Geborene. Ich möchte auf verschiedene Punkte in diesem kurzen Text eingehen, also für heute kurzen Text. Und das erste ist Nikodemus. Wer war Nikodemus? Und wo sehen wir ihn wieder? Und dann eben diese Ausdrücke von oben geboren werden oder wie es auch übersetzt werden kann, von Neuem geboren werden, Wiedergeburt, aus Wasser geboren werden oder aus Wasser und Geist, aus dem Geist geboren werden. Und im weiteren Gespräch wird deutlich, dass Jesus voraussetzt, dass Nikodemus als Oberster der Juden, der sein Altes Testament als Pharisäer gut kennt, und er nennt ihn, du bist der Lehrer in Israel und weißt das nicht, dass er das eigentlich alles schon wissen müsste, steht sozusagen deutlich da. Und die stärkste Parallele zu unserem Text, weil Jesus auch Wasser und auch Geist erwähnt, ist die Schriftlesung, die wir heute hatten. Und damit der Prophet Hesekiel, nicht nur an der Stelle, sondern auch an anderen Stellen. Aber es gibt Parallelen dazu in Jesaja, es gibt Parallelen in Jeremia. Und wir haben jetzt hier eine Predigtreihe. Wir sind in Kapitel 3 in Johannes und wir werden, ich predige ja noch, so Gott will, bis Dezember hier. Wir werden noch bis Johannes Kapitel 10, 11, 12 kommen. Und ich werde es öfter so machen, dass ich Texte aufteile in zwei Predigten, zum Beispiel Prediger Johannes 3 zweimal, Johannes 4 wird wieder das Wasser erwähnt werden. Da werde ich auch zweimal predigen, weil es etwas längere Texte sind, um das zu dosieren. Gucken wir uns den Nikodemus mal an in unserem Text. Da heißt es ja hier, da gab es einen Menschen von den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein führender Mann von den Juden. Okay. Das Interessante bei Nikodemus ist, dass er nicht nur hier vorkommt, sondern er kommt dann in Kapitel 7 nochmal vor und in Kapitel 19. Also er begleitet uns durchs Johannesevangelium bis hin zur Kreuzigung und dann der Grablegung. Es ist ein interessanter Mann und es ist auch interessant und bemerkenswert, dass in der jüdischen Überlieferung von einem Nikodemus die Rede ist im ersten Jahrhundert an verschiedenen Stellen. Also es gibt Josephus Flavius, das war ein Mann, der im ersten Jahrhundert lebte und der später dann zwei Bücher geschrieben hat, die sehr interessant sind für die Geschichte der Juden. über den jüdischen Krieg, der fand ja in den 60er Jahren statt, bis 73. Das hat er als Zeitzeuge erlebt und dann auch über die ganze Geschichte der Juden bis in die Anfänge des Buches, des ersten Buches Mose. Und der erwähnt, dass es einen Nikodemus gab im ersten Jahrhundert und da ging es dann um eine Gesandtschaft. Und dann gibt es im Talmud ein Nakdimon. Also Nikodemus bedeutet so ähnlich wie Nikolaus. Nikolaus und Nikodemus haben dieselbe Bedeutung. Laos ist Volk, Demos ist Volk, kennt ihr von Demokratie, das ist die Volksherrschaft. Nikodemus ist der, der das Volk besiegt oder überwindet und dann vielleicht auch anführt. Und das ist so ein Ehrenname von ihm gewesen. Im Talmud wird derjenige, der dort Nakdimon genannt wird, Ben-Gurion genannt. Das kennt ihr vom Flughafen in Israel. Und ich habe mir die Stellen angeguckt bei Josephus und auch im Talmud, die ich da finden konnte. Kann man ja online machen heute, ist ja schön, prima. Aber das, was dort steht, die Information, es ist sozusagen, das hat eine andere Qualität. Der Nikodemus hier mit seinem Interesse an Jesus taucht im Talmud natürlich nicht auf. Und auch nicht bei Josephus, wo er da redet. Aber es könnte sein, dass es derselbe Mann ist. Falls es derselbe Mann ist, dann ist es so, dass er einer der drei reichsten Leute in Jerusalem gewesen ist in der Zeit. Und darüber wird dann einiges gesagt, aber das interessiert uns ja nicht weiter. Das, was hier im Text steht, würde dazu passen, dass er ein Oberster der Juden war. Das Wort beinhaltet wahrscheinlich, dass er ein Mitglied vom Hohen Rat war. Das gilt auch für Josef von Arimathea. Die beiden haben ja zusammen Jesus dann würdig bestattet, nicht wie die Gegner es wahrscheinlich vorhatten, dass er auf dem Müllhaufen der Geschichte landet. Und seine würdige Bestattung in einem Grab, das noch nie benutzt worden ist und das Josef gehörte, ist schon der Beginn seiner Erhöhung. Da setzt Gott die Bühne dafür, dass Gott ihn aus diesem versiegelten Grab auferstehen lässt und ein großes Zeichen gibt für das Volk Israel, das Zeichen des Jona, der 3 Tage im Bauch des Fisches war und Jesus dann 3 Tage im Bauch der Erde war. Also sozusagen, da haben Josef von Arimathea und Nikodemus Anteil. Man sieht ihn noch in Kapitel 7. Wir kommen später auf Kapitel 7 zu sprechen. Da merkt man, dass die Obersten im Hohen Rat dachten, alle, die gelehrte Leute sind, im Hohen Rat gab es Sadduzäer und Pharisäer, das geht auf die ersten 2 Jahrhunderte vor Christus zurück, dass der Hohe Rat sozusagen auch mit Pharisäern besetzt wurde. Das waren da lokalpolitische Gründe, aber zum Zeitpunkt, als Jesus dann seinen Gerichtsprozess hatte vom Hohen Rat, waren sowohl Sadduzäer drin als auch Pharisäer. Und die Sadduzäer hängen mit Zadok zusammen, das ist die hohepriesterliche Linie aus dem Alten Testament, aus der der Hohepriester stammen sollte. Und die Pharisäer, das waren so ein paar tausend Leute in Judäa, die verteilten sich auf alle möglichen Orte und waren dann oft einflussreich in den örtlichen Synagogen und haben die eigentliche praktische Frömmigkeit geprägt, in dem Sinn, dass sie den Leuten gesagt haben, so müsste es eigentlich sein. Und wahrscheinlich haben viele Juden gedacht, so wenn man genau wissen will, wie es ist, dann muss man wahrscheinlich den Pharisäer fragen. Sie galten als mit die strikteste Gruppe innerhalb der Juden und er war einer von ihnen. Aber er war enorm beeindruckt von den Wundern, die Jesus getan hat. Das letzte Mal habe ich gepredigt über Kapitel 2 am Ende und da wird ja erwähnt, dass viele Leute zum Glauben an Jesus kamen, aber er sich ihnen nicht anvertraut hat. Viele Menschen steht dort und er wusste, was im Menschen war. Und unser Text greift direkt darauf zurück. Ein Mensch, es war ein Mensch. Einer von diesen Menschen wird uns jetzt vorgestellt, der auch tief beeindruckt war. Bei Josef von Arimathea wird gesagt, dass er heimlich ein Jünger Jesu war. Das wird über Nikodemus so nicht gesagt, aber er ist zumindest ein Interessierter. In Kapitel 12 wird summarisch gesagt, dass viele im Hohen Rat, also viele ist ja nicht nur zwei, viele im Hohen Rat haben an Jesus geglaubt, aber heimlich. Sie haben sich nicht öffentlich zu Jesus gestellt, aus Angst ausgeschlossen zu werden aus der Gesellschaft und auch aus dem Hohen Rat wahrscheinlich. Und deswegen ist es interessant, dass die dann so Jesus niederbrüllten. Und es kann sein, theoretisch, wir wissen es nicht, dass die Hälfte über die Hälfte auf seiner Seite war. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber der Druck war so groß, dass sie den Mund nicht aufgemacht haben. Und Nikodemus und Josef von Arimathäa haben es wenigstens gewagt, sozusagen aus dem Halbdunkeln rauszutreten. Und Josef von Arimathäa schießt da den Vogel ab, weil er ja den Mut fasste, direkt persönlich zu Pilatus zu gehen. Und er bat um den Leichnam Jesu und kriegt ihn. Von daher sind die beiden sozusagen was Besonderes hier auch. In Kapitel 7, als Jesus schon verhaftet werden sollte, viel früher als das Kreuz, das später geschah, und da waren schon, der Offizier war losgeschickt, die Tempelpolizei war voll bewaffnet und die hätten ihn schnappen können, da wäre gar nichts passiert. Aber dann haben sie Jesus gehört, am Laubhüttenfest, am achten Tag, wie er ausrief: Wer da Durst hat, der komme her zu mir. Und es trinke, wer da glaubt an mich. Wie die Schrift gesagt hat, von seinem Leibe werden Ströme, Flüsse von lebendigem Wasser quillen. Dann erklärt der Evangelist, das sagte er von dem Geist, den empfangen sollten, die an ihn glaubten. Der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und das ist genau unser Thema heute, geboren werden aus dem Geist. Es geht darum, dass Jesus der Fels ist dort, in Kapitel 7, wir werden später darauf eingehen, aus der geschlagen wird und der so verherrlicht wird in seiner Kreuzigung, in seinem Leiden. Und in Kapitel 19 haben Nikodemus und Josef von Arimathäa einen Leib beerdigt, der mit der Lanze durchbohrt wurde, an der Seite. Und es kam Blut und Wasser heraus. Wieder das Wasser. Es ist ein Strom, der von Jesus ausgeht, das Wasser des Lebens, Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Und die Leute hörten das, die ihn gefangen nehmen sollten, die standen wie angewurzelt wahrscheinlich da und sie haben ihn nicht festgenommen. Sie sind einfach umgedreht, sind wieder zum Hohen Rat gegangen und haben gesagt, noch nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Und dann platzt es aus den führenden Leuten heraus und sagt: Glaubt irgendjemand an ihn? Ja? Glaubt irgendjemand an ihn? Ja? Und das ist so toll dort in Kapitel 7, dort am Ende. Das muss man einfach sozusagen vorlesen, auch zu Nikodemus dann, weil da tritt er nämlich auch heraus. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Da antworteten ihn die Pharisäer: Seid ihr auch verführt worden? Glaubt denn einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß, verflucht ist es. Und an der Stelle, wo sie dann die Wachen mundtot gemacht haben, meldet sich jemand zu Wort. So spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du auch aus Galiläa? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Das ist Nikodemus. Das sind die dreimal, wo er vorkommt. Und man merkt, dieses Gespräch mit Jesus hat tiefe Spuren in ihm hinterlassen. Es war wahrscheinlich noch nicht ganz klar für ihn, aber auf jeden Fall hat er ihn nicht vorverurteilt und er hätte sich gewünscht, dass man Jesus eine echte Chance gegeben hätte, ihm und Horat wirklich gehört hätte. Das war ja schon alles abgesprochen. Die falschen Zeugen waren alle da und es hat nicht geklappt, weil Gott es so wollte. Jesus musste wegen der Wahrheit verurteilt werden. Er war wirklich der König der Juden und so kam es auch ans Kreuz. Aber hier ist sozusagen jetzt, dieser Mann kommt nachts zu Jesus. Ja. Und das Interessante ist, man merkt ja auch wieder, Jesus kennt die Menschen, er kennt sie, er bringt eine Frage mit. Und während er noch so höflich sagt, Jesus anredet, geht Jesus schon sozusagen direkt auf seine Herzensfrage zu und spricht von dem von oben geboren werden. Rabbi, wir wissen, dass du ein von Gott gekommener Lehrer bist, weil niemand diese Wunderzeichen tun kann, welche du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Das ist sozusagen die höfliche Anrede. Manche Leute denken, der kam nachts, weil er Angst hatte, er wollte sozusagen sich nicht öffentlich zu Jesus stellen. Aber das ist jetzt sehr früh. Dieses Gespräch fand sehr früh statt im Zusammenhang mit dem Fest dort in Kapitel 2. Ich denke, das entscheidet sich erst sozusagen im Laufe der Zeit. Ab Kapitel 5, sagt Johannes, war klar, den bringen wir um. Dazu kommen wir später. Was das ausgelöst hat. An dieser Stelle waren solche beeindruckenden Wunder geschehen und sozusagen da arbeiten jetzt die Köpfe der Sadduzäer und die Köpfe der Pharisäer, arbeiteten ganz stark und sie überlegten sich, wo ordnen wir den ein? Und Nikodemus war offen. Und die Frage, die ihn besonders bewegte, war halt, wie kommt man ins Reich Gottes? Was braucht ein Mensch, um ins Reich Gottes zu kommen? Das ist gleichbedeutend im Neuen Testament mit das ewige Leben haben, auch in unserem Text. Das Reich Gottes ist verheißen für die Zukunft. Gott wird ein Reich antreten und es wird einen Frieden geben, überall in der ganzen Welt, ohne Ende. Und er wird seinen Messias installieren, der als König der Könige die Welt regiert. Das ist sozusagen im Kopf auch von Nikodemus beim Reich Gottes. Und diese Frage brachte er mit. Und Jesus sozusagen überspringt einfach die Freundlichkeiten und geht direkt auf das, was ihn zutiefst bewegt. Und sagt ihm, Amen, Amen, ich versichere dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, dann kann er Gottes Reich nicht sehen. Oder es wird auch übersetzt, von Neuem geboren wird. Schauen wir uns den Begriff mal an. Beides ist möglich vom Griechischen her. Ich habe die 5 Stellen dort notiert, wo das im Johannesevangelium vorkommt. Und nur um deutlich zu machen, es gibt Stellen, wo eindeutig dann auch geschrieben wird, von oben geboren. Im selben Kapitel 3, Vers 31 hier, da sagt der Johannes in seinem zweiten Zeugnis, wir haben hier einen Block von Kapitel 1 bis 3 nach dem Prolog, der ist eingerahmt von 2 Zeugnissen von Johannes dem Täufer. Das erste, über das habe ich schon gepredigt, wo er sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und noch mehr sagt er über ihn. Und da wird dann deutlich in Kapitel 1, wie die Herzleute der 12 Apostel wahrscheinlich schon von Johannes so auf Jesus hingewiesen wurden und sie sind dann zu ihm übergewechselt. Solche Leute wie Petrus und Andreas, Nathanael, möglicherweise auch Johannes und sein Bruder Jakobus, aber das wird dort nicht mit Namen benannt, da ist einfach ein unbenannter Jünger. Und hier in Kapitel 3 nach unserem Text kommt nochmal ein Zeugnis von Johannes, wo er, da gab es einen Streit über die Reinigung zwischen Juden, dann kamen Leute von seinen Jüngern und kamen dann praktisch zurück und haben ihm gesagt, die Nachricht überbracht, die für sie traurig war, dass sie sagten, der, dem du Zeugnis gegeben hast, der tauft auch und jetzt kommen mehr Leute zu ihm als zu dir. Und dann sagt ja Johannes so ganz großartig, ein Mensch kann nichts annehmen, es sei ihm vom Himmel gegeben. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes hat gemerkt, mein Auftrag ist erfüllt. Schon bevor er gefangen genommen wurde und dann später ermordet wurde, wusste er, ich habe meinen Dienst getan. Und in dem Zusammenhang redet er weiter über den in Kapitel 3, der von oben ist. Da sagt er in Kapitel 3, Vers 31, der von oben herkommt, ist über allen. Da ist dasselbe Wort. Und das ist eindeutig, dort wird auch so übersetzt, macht keiner anders. Der von oben ist, ist vom Himmel. Er ist der König der Könige, der Herr der Welt. Und aus derselben Gegend kommt praktisch die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist von oben. Sie ist aus Gott. Sie ist aus Gottes Geist. Und sie wird durch Christus, der erhöht wird, bewirkt. Man hat dann noch Kapitel 19, 11. Da steht Jesus vor Pilatus. Und er verhält sich ganz komisch, sodass es aus Pilatus rausbricht. Und er sagt, antwortest du mir jetzt nicht mehr? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben und die Macht habe, dich zu kreuzigen? Und dann sagt Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Da kommt das Wort wieder vor. Das ist wieder von Gott. Das ist aus Gott von oben gegeben. Und dann bei dem ganz teuren Stück Kleidung, Stück von Christus, das er anhatte, als er gekreuzigt wurde, dann wollten sie das nicht kaputt machen, weil das sozusagen ohne Naht gewebt war, von oben nach unten. Also von Anfang bis Ende war das so kostbar gewebt. Da kommt das auch wieder von oben. Warum heißt das manchmal auch wieder? Weil manchmal wiederholen sich Dinge und dann heißt von oben sozusagen nochmal von vorne. Und deswegen kann man das auch mit von neuem geboren übersetzen, aber ich bevorzuge hier von oben. Das macht deutlich, diese Geburt ist nicht irdisch, die Geburt ist himmlisch. Hier steht die irdische Geburt aus dem Fleisch, von der Mutter, aus dem Mutterleib, steht einer anderen Geburt gegenüber vom Himmel. Aus Wasser und Geist, warum spricht er das Wort Geist an? Also einmal im Kontext, deswegen erwähne ich auch den Johannes, ist es so, dass Johannes der Täufer sozusagen dieses Wortpaar Wasser und Geist ins Spiel gebracht hat in Kapitel 1. Ich lese nochmal die Stellen dazu. Als er gefragt wurde, wer er sei und warum er tauft, da hatte er darüber gesprochen. Und da heißt es dann, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und dann sagt er nachher, dass der Geist auf ihn herabkam und er sagt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also dieses Wortpaar Wasser und Geist ist da schon eingeführt. Da steht das Wasser für die Johannestaufe mit dem Jordanwasser und die Geistestaufe ist das, was Christus macht. Und hier bringt Jesus beides zusammen, aus Wasser und Geist. Aber ich glaube, dass er das Wasser meint, nicht aus dem Jordan, sondern das Wasser aus dem Himmel. Und dass es auch den Geist Gottes bezeichnet, wie in Kapitel 4, wie in Kapitel 7. Und das kommt öfters so vor. Die Taufe, die christliche Taufe, ist ja sozusagen eine Sache, die auch auf Johannes indirekt zurückgeht, die dann aber Jesus als Auferstandener einsetzt, wo dann auch der Name genannt wird. Johannes taufte auf den Kommenden ohne Namen. Und Jesus sendet die Kirche aus, wir sollen alle Völker zu Jüngern machen und sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und bei dem Stichwort Sohn ist der Name genannt. Es ist Jesus Christus. Die Taufe übereignet einen Menschen vor aller Welt. Er sollte freiwillig diese Taufe eingehen, sozusagen bewusst sein, was sie signalisiert. Und so ist die Wassertaufe ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Realität. Jeder Diener der Kirche kann die Wassertaufe durchführen, aber die Taufe im Geist, aufgrund dessen dann durch Gottes Wirken von oben dieses himmlische Wasser kommt und ihn wiedergeboren macht, das ist eine Sache, die nur Christus tun kann. Er ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Man hat aus Wasser und Geist geboren, hier in Kapitel 3, Vers 5. In Kapitel 4 und 7 gehen wir nochmal darauf ein. Da werden wir merken, dass Jesus wie selbstverständlich, wie auch hier, dass er das Stichwort Wasser benutzt und dass man dann merkt im Zusammenhang, er redet vom Heiligen Geist. Und aus dem Geist geboren werden ist dann praktisch dasselbe. Ich lese nochmal die Stellen, die ich hier fett gedruckt habe. Wenn jemand nicht von oben geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, dann kann er nicht hineinkommen in Gottes Reich. Das beide ist identisch. Das Reich Gottes sehen und wahrnehmen, das erleben, Teil davon sein. Und in dem Sinn, dass sich das Reich Gottes überlappt, also einmal ist es zukünftig, aber andererseits ist es auch etwas, was schon in diese Welt hineinragt. So ein Vers wie, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da hat man schon den Gedanken, die alte Welt ist vergangen, im Fall von diesem Menschen. Und er ist schon Teil der neuen Welt, aber eben im Geist. Sein Körper ist noch anfällig, sein Körper kann noch krank werden, er kann auch sterben. Aber im Innersten hat er schon ewiges Leben. Und deswegen ist das genau das. Wer wiedergeboren ist, gehört schon zur neuen Welt. Er ist schon sozusagen, hier heißt Reich Gottes, dass man anfängt, das zu sehen, was für den Rest der Welt unsichtbar ist. Man kennt Gott, man sieht ihn mit den Augen seines Herzens, man gehört zu ihm untrennbar. Wir werden das sehen in Kapitel 6, dass Gottes Wille ist, dass jemand wiedergeboren ist, dass nicht einer von ihnen verloren geht. Das ist ein Wunder der Erwählung Gottes. Da kommen wir in Kapitel 6 dann dazu. Und hier sieht man, aber dieses Ereignis ist so elementar, das ist so gewaltig, das ist so grundlegend, das ist so wunderbar, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn man sich anguckt in Hesekiel, den einen Text, hier haben wir gesehen, wo Gott das reine Wasser über sie sprengt und er gibt ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist. Er nimmt das steinerne Herz raus und gibt das fleischerne Herz. Das ist Hesekiel 36. In 37 ist ein schönes Bild. Da sieht er in der Vision Israel lauter toten Gebeine. Die sind also nicht nur gestorben, die sind schon verwest und da sieht man kein Fleisch mehr. Das sind alles Knochen. Knochen, es ist nur Knochen. Und das ist dort ein Bild, weil die Israeliten sagten, wir sind erledigt. Wir sind nicht nur gestorben als Volk, wir sind schon ausgetrocknet. Wir haben keine Chance mehr. Israel ist finished. Und da kommt dann die Vision, wie Gott durch sein Wort und durch seinen Geist, da kommt auch wieder der Geist vor, das alles verwandelt und am Ende stehen die auf wie ein großes, mächtiges Heer. Und da in Hesekiel 37, 14, da sagt Gott, ich werde meinen Odem, da steht auch Geist, das Wort für Geist und Wind oder Odem, ist dasselbe im Hebräischen für diese drei Teile und ähnlich ist es im Griechischen in unserem Text, dass der Geist Gottes und Wind sozusagen, das ist dasselbe Wort. Und Gott bläst sein Odem in sie hinein und sie stehen auf und leben. Das ist auch mit unserem Text in Übereinstimmung. Dann in Kapitel 39 spricht Gott davon, dass er seinen Geist über sie ausgegossen hat und dass sie ihn erkennen. Da merkt man auch wieder, Geist heißt zwar Wind, aber wird dort wie eine Flüssigkeit benutzt, die man ausgießt. Das ist wie bei unserem Text. Das Wasser, das himmlische Wasser kommt von oben. Und das wird dann später in der Vision in Kapitel 47 deutlich. Da kommt Hesekiel zum Tempel, der ist nicht aufgebaut, das ist visionär geschaut. Und dann sieht er, wie Wasser rausströmt aus dem Heiligen, aus dem Tempel rauskommt. Und dann verfolgt er das und sieht, wie das zu einem Strom wird. Und bis er dann merkt, dahin geht, wo er nicht mehr durchwarten kann mit seinen Knöcheln da, und zurückgeht, da ist schon alles voll mit Bäumen, die sind gewachsen innerhalb von der halben Stunde oder Stunde, wo er da vom Engel hingeführt wurde. Das ist kein normales Wasser, das ist halt Himmelswasser, das kommt aus dem Heiligtum. Und überall, wo dieses Wasser hinkommt, dort lebt es. Ja. Da sprießen Bäume in Minuten auf, die haben Frucht 12 Monate im Jahr. Und dann und alles, was krank ist, wird von dem Wasser geheilt und sogar das tote Meer. Das fließt also von dem, in der Vision fließt von da oben, fließt in den Jordan und dann ins tote Meer. Und überall, wo das hinkommt, ist Leben und Heil und Gesundheit. Das ist der Heilige Geist in Offenbarung 22, 1 bis 2. Das erklärt auch, warum Johannes im Jordan taufte. In Erfüllung dieser wunderbaren prophetischen Vision hat er praktisch Israel von diesem Wasser reingemacht. Hesekiel 36, ich spreng reines Wasser über euch und werde euch von eurer Unreinigkeit reinigen. Da sagt ja der Johannes, das ist die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und warum kann Wasser sowas tun? Ja, das ist symbolisch. Eigentlich hat dieser Strom seinen Ursprung in der durchbohrten Seite Jesu. In Offenbarung 22, 1 sitzt er auf dem Thron mit Gott dem Vater zusammen auf einem Thron. Dort hat das Wasser des Lebens seinen Ursprung. Und das kommt praktisch aus dieser Stelle, wo zu seinen Lebzeiten sein Herz das Blut durch seinen Leib gepumpt hat. Und an der Stelle fließt das Wasser des Lebens aus ihm raus. Heute pumpt er dieses Wasser in die ganze Welt. Und es hat seinen Ursprung in dem Opfer am Kreuz. Das Blut und Wasser, das rauskommt in Kapitel 19, ist wirklich derselbe Strom. Es ist ein Strom der Sühnung und ist ein Strom, der uns befreit von den Sünden. Und wir werden das nächste Mal sehen, dass das Kreuz zentral ist für die Wiedergeburt. Nikodemus hört das und sagt, wie kann das geschehen? Und das ist die Fortsetzung, ja, wie in so einem Krimi, wenn an der Serie, in der spannendsten Stelle, Fortsetzung folgt, ja. Das ist jetzt heute mein Amen.